Meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen heute zu unserem Amundi Markt Update Call am 26. Oktober 2023. Ich begrüße Sie alle, wo immer Sie uns heute auch zuhören, sei es aus Deutschland, aus Österreich oder auch aus der Schweiz. Mein Name ist Peter Bartschiber, ich bin hier Generalbevollmächtigter bei Amundi in Deutschland und ich führe Sie heute durch diese bestimmt spannenden 60 Minuten. Ja, wir wollen Ihnen heute wieder Perspektiven und ich möchte es mal Szenarien anbieten, die für die Investitionsentscheidungen bestimmt hilfreich sein können. Seit unserem letzten Call vor 14 Tagen sind leider die Unsicherheiten und Krisen nicht weniger geworden. Die geopolitischen Konflikte in der Ukraine oder auch im Nahen Osten beherrschen weiter die Nachrichten. Schauen wir auf Deutschland, sehen wir, dass sich die Stimmung zum Beispiel in der Exportindustrie weiter zum Dreijahrestief erholt haben. Aber wenn ich jetzt gerade den Aktienindex anschaue, der heute wieder sehr schwach ist und mehr als 200 Punkte verliert, dann spiegelt sich das an den Kapitalmärkten noch nicht wieder. Heute steht auch noch der EZB-Zinsentscheid an. Helene Windischbar wird nachher darauf eingehen und einige neue Quartalszahlen gilt es sich anzuschauen und auch zu bewerten. Wir haben wieder zwei Experten für Sie in unseren Call eingeladen, die live zugeschaltet sind. Ich begrüße Sie herzlich aus dem Amundi Fondsmanagement, die Head of Retail Solutions, Helene Windischbauer. Sie kennen sie. Sie wird ein Gesamtbild des aktuellen Investitionsumfelds für uns entwerfen und insbesondere eingehen auf die Konjunktur, auf das, was die EZB, die Notenbanken generell machen. Aber sie wird auch einige Hinweise geben, welche Investitionschancen momentan weiterhin in diesem unsicheren Umfeld auch bestehen. Auf unsere heutige Gastsprecherin freue ich mich ganz besonders. Es ist Anja Schulz, Bundestagsabgeordnete der Freien Demokraten. Sie wird mit uns ihre Überlegungen zur Rente und insbesondere zum Konzept der Aktienrente teilen. Aber dazu gleich etwas mehr und da werde ich Sie auch nochmal detaillierter vorstellen. Wie immer ist es das Salz in der Suppe, wenn Sie Ihre Fragen zu uns ins Studio schicken. Wenn Sie Fragen haben, bitte ich Sie, die über das Chatfenster zu uns reinzugeben. Ich werde sie nach Möglichkeiten an unsere Referenten und Referentinnen weiterreichen. Natürlich haben wir auch einige aussagekräftige Charts und Darstellungen für Sie zusammengestellt. Die Präsentation erhalten Sie wie immer im Nachgang. So, und jetzt kommen wir zu Helene Windischbauer und zur Markteinschätzung von Amundi. Helene, gerade kommen die Ergebnisse einer Umfrage des DIHK, des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, über den Ticker. Es gäbe kein Anzeichen in Deutschland für einen sich selbst tragenden Aufschwung. Die Konjunkturaussichten, so wird da gesagt, sind eher sehr mager. Aber ich will den Blick auch etwas größer zoomen auf die Welt insgesamt. Nimm uns doch mal mit und mach einen größeren Blick auf die Weltsituation. Auf was sollten wir alle, auf was sollten die Investierenden momentan insbesondere achten? Bitte an dich, Helene.
Ja, vielen Dank, Peter. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Markt-Update-Call. Ja, Peter, du hast es schon angesprochen. Es sind einiges an Themen, die die Märkte derzeit belastet. Wenn wir uns da die erste Seite ansehen und mal uns auf die rechte Seite konzentrieren, dann ist das ein eher ungewöhnliches Bild. Normalerweise habe ich auch die Möglichkeit, Ihnen ein paar grüne Pfeile zu präsentieren, aber derzeit hier seit Monatsanfang im Gesamtblick überwiegen. Tatsächlich überwiegt das rote Bild. Ja, was sind denn das für Themen, die belasten? Ja, das sind zum einen der Konflikt im Nahen Osten, ja, weiter der anhaltende Krieg gegen die Ukraine. Dann ist es die Unsicherheit über die weitere Notenbankpolitik. So ganz klar sehen wir Investoren hier auch noch nicht. Das ist auch dessen geschuldet, dass die Inflationserwartungen wieder angestiegen sind, aber auch die konjunkturelle Lage belastet tüchtig. Und wenn wir mal kurz auf der rechten Seite bleiben, auf dieser Grafik, dann ist es das, was wir derzeit sehen, auch im letzten Jahr uns begleitet hatte, nämlich eine Renditeausweitung bei gleichzeitiger Aktienschwäche, also diese positive Korrelation, die Multi-Asset-Portfolios natürlich belastet. Das sehen wir oder beobachten wir, die positive Korrelation vor allem schon seit den Sommermonaten. Aber gerade auch in dieser Woche hat es sich nochmal verstärkt gezeigt. Auch der Ölpreis, immerhin ein etwas positives Signal, hat etwas Erleichterung über einen Rückgang geschaffen, denn beim Ölpreis derzeit ist es so, dass die Eskalation im Nahen Osten das globale Wachstum belasten könnte über gestiegene Energiekosten, eben über gestiegene Ölpreise. Aber derzeit hat noch kein OPEC-Mitglied angekündigt, seine Produktion zu drosseln. Daher sehen wir etwas Erleichterung beim Ölpreis. Was sind da die Themen? Zum einen, klar, ich habe es jetzt schon mehrfach angedeutet, die Politikentwicklung oder die Entwicklung in Israel. Derzeit herrschen Luftschläge vor. Die Bodenoffensive wird vorbereitet. Bislang gehen wir allerdings davon aus oder nach wie vor gehen wir davon aus, dass es noch einen regionalen Konflikt bleibt, dass es bei einem regionalen Konflikt bleiben wird. Aber das kann sich natürlich schnell verändern. Also auch hier sind die Kapitalmärkte natürlich selbstverständlich nervös und auch wir beobachten das Geschehen sehr, sehr genau. In den USA gab es etwas positive Meldungen gestern. Denn man hat sich jetzt nun auf den vierten Kandidaten geeinigt, der Republikaner, und zwar auf Mike Johnson schon. Und der nun endlich, der lang ersehnte Sprecher des Repräsentantenhauses wurde, was auch positiv zu vermerken ist, dass es so scheinen könnte, als ob der Government Shutdown, also der Shutdown der Regierung in den USA aufgrund der Schuldengrenze nun vermeiden werden könnte. Also hier leicht positive Meldungen, auch wenn Mike Johnson allerdings dem Trump und dem Trump-Lager sehr, sehr nahe steht. Ansonsten auch eine etwas positive Nachricht kommt aus China. China hat ein größeres Konjunkturpaket angekündigt, das war am Dienstag. Und China hat hier seinen eigenen Fiskalspielraum erweitert. Und das ist deshalb so besonders, weil es das erste Mal seit mehreren, sogar Jahrzehnten ist, dass China unterjährig, also während des Jahres, das Budget, den Fiskalspielraum erweitert und vergrößert, um hier der Wirtschaft, um die Wirtschaft hier weiter anzukurbeln und auch zu verhindern, dass eine Deflationsspirale in China entstehen kann. Also da hier zumindest mal leicht grüne Hoffnungsschimmer, auch wenn wir auf der rechten Seite alles noch in Rot reflektiert sehen. Konjunktur, Peter Bartstöber sprach es ja schon an. In den USA hatten wir Meldungen über das Verbrauchervertrauen. Das schauen wir uns dann nochmal an von der Universität von Michigan. Hier ist das Verbrauchervertrauen deutlich zurückgekommen, aber auch die Erwartungen hinsichtlich der Inflationsentwicklungen sind wieder gestiegen. Wir hatten als Frühindikatoren in der Eurozone namentlich für den PMI auch eher dämpfende Meldungen bekommen. Auch das zeige ich noch nachher etwas im Detail. Und in Deutschland verbessert sich zwar die Konjunkturerwartungen im Rahmen der ZEW-Umfrage und auch die IFO-Umfrage hat zumindest eine leichte Stabilisierung der Abwärtsbewegung gezeigt. Aber auch hier zeigen wir Ihnen nochmal die genauen Zahlen später. Wir können gerne auf die nächste Seite gehen. Und ich sprach es schon an, die Entwicklung im IFO-Index und die ZEW-Umfrage zum Thema Konjunktur und aktuelle Lage. Das sind deutsche Frühindikatoren. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft laut dem IFO hat sich etwas aufgehellt. Ich würde es eher mal als stabilisiert als Überschrift nehmen wollen. Vor allem der Dienstleistungssektor hat hier etwas Erleichterung gebracht. Insgesamt hat sich der IFO-Index um 1,2 Punkte auf 86,9 verbessert, erwartet waren 86 Zähler. Und wenn man sich die linke Grafik ansieht, dann sieht man, dass neben den Geschäftserwartungen auch die aktuelle Lage im Vergleich zum Vormonat besser eingeschätzt wurde. Anderes Bild zeigt der ZEW-Konjunkturindex. Auch hier sind die Erwartungen etwas optimistischer geworden. Beim ZDW-Index werden vor allem die Finanzmarktteilnehmer befragt, auch die Volkswirte in den großen Finanzinstituten. Und hier ist es so, dass die Antwort war, positiv wirkten sich ja die Entwicklung der Inflationsraten aus auf die Einschätzung und auch ja zumindest die seitwärts leicht steigende stabile Entwicklung der Zinsen am kurzen Ende. Allerdings wurde die aktuelle Lage nach wie vor unverändert schlecht eingeschätzt. Und das können Sie gut nachvollziehen in der etwas helleren blauen Linie und in der dunkleren blauen Linie. Gerne zur nächsten Seite. Hier haben wir den zweiten Teil unserer Frühindikatoren dargestellt, und zwar die Einkaufsmanager-Indizes PMI in den USA als auch in der Eurozone. Dunkelblau in der linken Grafik sehen Sie die Entwicklung des US-Composite-PMI und in der helleren blauen Linie der europäischen Composite-PMI. Also Sie als geneigter Zuhörer von unseren CIO-Marktupdate-Calls wissen, dass die Grenze 50 hier sehr entscheidend ist. Unterhalb von 50, eher so ab 48, die Wirtschaft sich sehr, sehr stark verlangsamt. Gegenteil, ab einem Zähler von 50 oder 51, 52, hier wieder Schwung, wieder Momentum, Dynamik in der wirtschaftlichen Entwicklung entsteht. Interessant, wie gesagt, hier die Eurozone. Und zwar, das Composite bedeutet, dass die Umfragen im verarbeitenden Gewerbe und im Servicebereich, also im Dienstleistungsgewerbe zusammen, einen Gesamtindex aufgenommen werden. Und hier sehen wir ein neues 3-Jahres-Tief von 46,5 Punkten. Und damit auch zum fünften Mal in der monatlichen Folge unter der 50-Punkte-Marke. Wenn man sich so die einzelnen Komponenten ansieht, gerade jetzt für den Euroraum, dann sieht man, dass in den meisten Komponenten der Blick unter die 50 geht und auch sich weiter Richtung weitere untere 50 halten wird. Das ist dann vor allem neue Auftragseingänge oder auch zum Beispiel letztlich die Produktion. Insgesamt, wenn man sich die einzelnen Länder anguckt, das ist ja nicht nur die Eurozone, sondern natürlich getragen durch die einzelnen Länder, dann sticht Deutschland hervor, sehr schwach mit einem PMI von 40,7, aber auch Frankreich mit einem PMI von 42,6 im verarbeitenden Gewerbe. Im Servicebereich sieht es in Europa noch ein bisschen robuster aus, aber auch hier sind wir schon deutlich unter 50. Anders sieht es in den USA aus. Hier haben wir schon die Stabilisierung in den Frühindikatoren, in den konjunkturellen Frühindikatoren gesehen. Hier sieht man es auch reflektiert in dem Zähler über 50. Das trägt sich weiter. Man sieht es, wie gesagt, auch in anderen Frühindikatoren in den USA. Hintergrund hierfür sind vor allem bessere Auftragsbücher im Produktions-, aber auch im Servicebereich. Auf der rechten Seite haben wir Ihnen abgetragen, inwieweit die Wirtschaftsdaten, also die Meldungen, die wir sehen, inwieweit die überraschend sind, also das heißt besser als die Erwartungen sind oder negativer sind als die Erwartungen. Und da sehen wir aber auch sowohl in der Eurozone als auch in den USA, dass die Überraschungen besser sind in den Schätzungen, also dass zunächst das, was erwartet wurde, nicht so schlecht eingetreten ist, wie geschätzt. Allerdings sind wir in der Eurozone noch deutlich im negativen Bereich. In den USA haben wir uns so diesen positiven Überraschungsbereich stabilisiert. Gerne auf die nächste Seite, denn da sehen wir uns mal die Verbraucherstimmung in den USA an. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, die Verbraucherstimmung hat sich jetzt eingetrübt. Grundsätzlich ist die USA-Wirtschaft sehr stark vom heimischen Konsum abhängig. Und das war auch eines der großen Überraschungen in diesem Jahr, warum die US-Wirtschaft so stark war, vor allem am US-Konsumenten lag. Also der US-Konsument hatte deutlich mehr Mittel noch zur Verfügung und hat diese auch im Konsum eingesetzt, als es von uns erwartet wurde. Also allerdings zeigt sich jetzt hier auf der linken Seite, das ist die Umfrage der Universität von Michigan, dass die Stimmung der Verbraucher sich nun eintrübt. Und das hinsichtlich den Erwartungen, aber auch der aktuellen Lage. Auch sehen wir, dass die Inflationserwartungen, die werden auch abgefragt im Rahmen dieser Studie, für die kommenden 12 Monate wieder angestiegen sind. Was auch nicht verwundert, denn wenn wir uns auf die rechte Seite konzentrieren, wissen wir oder sehen wir auch, dass die Anschaffungskonditionen beispielsweise für die Häuser, das ist die dunkelblaue Linie, sich deutlich nach unten bewegt hat und natürlich auch die gestiegenen Immobilienkreditzinsen damit deutlich reflektiert. Aber auch die Anschaffungskonditionen für Häuser oder auch für größere Haushaltsgüter, ja, sind eher etwas eingeschränkt, haben sich eingeschränkter entwickelt, auch wenn es bei den größeren Haushaltsgütern etwas Erleichterung wieder gab. Aber auch hier erwarten wir, dass der US-Konsument diese Stärke, diese Unterstützung, wie wir sie in diesem Jahr gesehen haben, im nächsten Jahr so nicht mehr leisten werden kann. Gerne auf die nächste Seite. Hier ist es ein sehr interessanter Überblick. Hier zeigen wir, wie sich die Zinserhöhungen oder Zinserhöhungszyklen der US-Zentralbank auf die Wirtschaft dann ausgewirkt hat. Und wenn man sich mal die drei unterschiedlichen Linien ansieht, dann sieht man in der durchgehenden schwarzen Linie, dass die Zinserhöhung oder der Zinserhöhungszyklus jeweils für das entsprechende Jahr oder den entsprechenden Zeitraum, je nachdem, sich beispielsweise durch ein Hard Landing, also durch eine sehr, sehr, sehr starke Abschwächung der Wirtschaft oder auch eine Rezession gezeigt hat und das Soft Landing angedeutet mit hellblauen Punkten, sehen wir, dass in der Historie es eher wenig Möglichkeiten gab, die Zinserhöhungen mit einer weichen Landung in der Wirtschaft zu sehen. Derzeit befinden wir uns im Zinserhöhungszyklus. In der roten Linie können Sie nachvollziehen, aber auch hier ist zu erwarten und wir erwarten es gerade dann auch fürs nächste Jahr, im ersten Halbjahr, dass wir in den USA eine Rezession sehen werden und eine sehr starke Wachstumsverlangsamung auch reflektiert in unseren Wachstumsschätzungen für nächstes Jahr. Wenn Sie Muße haben und Zeit, dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, nochmal die einzelnen Linien nochmal genau nachzuverfolgen, wenn Sie dann im Nachgang unsere Präsentation nochmal bekommen werden. Wir sehen uns auf der nächsten Seite nochmal das Thema am Aktienmarkt an, und zwar die Berichtssaison. Derzeit läuft die Berichtssaison der Unternehmen zum dritten Quartal. Hier sehen Sie zwei Grafiken. Einmal das Gewinnwachstum S&P 500, das bislang gemeldet wurde von den Unternehmen im dritten Quartal. Hier prozentual gegenüber dem Vorjahresquartal. Das gleiche dann auf der rechten Seite für den großen, breiten Stock 600 europäischen Aktienmarkt, hier auch Gewinne. Sind nicht nur Gewinne, die gemeldet werden, natürlich von den Unternehmen, sondern auch die Umsätze. Insgesamt in den USA haben derzeit rund ein Viertel der Unternehmen berichtet. Das verändert sich natürlich täglich, wenn nicht sogar stündlich, die Anzahl der Unternehmen, die berichten. Ja, wir sind jetzt ganz gut dabei. In den USA spannend natürlich auch zu sehen, was die großen Tech-Unternehmen berichten. Und insgesamt sehen wir allerdings für die Berichtssaison, für die aktuelle Berichtssaison eher eine Enttäuschung auf hohem Level. Insgesamt haben wir ein Gewinnwachstum derzeit in den USA, also das, was die Unternehmen bislang gemeldet haben. Gerne nochmal auf die Seite zurück, dass wir uns nochmal mit der Berichtssaison weiter beschäftigen. Nochmal gern die Folie davor, genau. Nee, mit der Berichtssaison, jetzt habe ich den Folienmeister verwirrt. Ich werde gleich nachher nochmal auf die Folie 7 eingehen. Wir schauen jetzt nochmal die Folie 8, bitte, nochmal zur Berichtssaison an. Genau, vielen Dank. Genau, also auf jeden Fall ist es so, dass wir derzeit ein leichtes Gewinnwachstum in den USA sehen. Das liegt ungefähr bei 1,7% gegenüber dem Vorjahresquartal. In den USA ist es noch ein bisschen besser, läuft noch ein bisschen besser als in Europa. Wir sehen aktuell, dass 80% der Unternehmen deren Schätzungen übertreffen können. Allerdings, was beobachtet wird, ist, dass die positiven Überraschungen bei Unternehmensberichten eher zu unterdurchschnittlichen Kursveränderungen führen und Unternehmen, die ihre Prognosen verfehlen, deutlich abgestraft werden und im Schnitt ungefähr mit Kursverlusten von durchschnittlich 4,2% rechnen müssen. In Europa sehen wir derzeit auch einen Rückgang der Gewinne von ungefähr fast 10%, auch hier im Vergleich zum Vorjahresquartal. Hier tun sich Unternehmen deutlich, europäische Unternehmen deutlich schwerer, die Erwartungen zu übertreffen als die US-amerikanischen Unternehmen. Insgesamt, und das gilt für USA als auch für Europa, überraschen die Finanzwerte. Und währenddessen die Sektoren oder die Bereiche also Grundstoffe, Materials, aber auch Energie schwach abschneiden. Was natürlich vorausblickend noch ein Thema sein wird, inwieweit sich die Gewinnerwartungen nun nach der Berichtssaison entwickeln werden, inwieweit die Unternehmen ihre Margen halten können und auch wir nennen das Topline-Wachstum, also wie die Umsatzentwicklung im nächsten Jahr weiter vonstatten gehen kann, gerade wenn wir in einem Fahrwasser von einer konjunkturellen Abschwächung global uns befinden. Wir schauen uns jetzt auf die Folie 7 oder konzentrieren uns nochmal auf die Folie 7 bitte, also nochmal die Folie davor. Und zwar, das habe ich Ihnen gerade vorenthalten. Hier haben wir ganz interessant die Umfrageergebnisse der Bank of America zusammengetragen. Und zwar geht es hier darum, dass die Bank of America einmal im Monat bei den großen Investmenthäusern, bei den Portfolio-Managerinnen anfragt, inwieweit die professionellen Investoren Themen erwarten, inwieweit die professionellen Investoren sich derzeit positionieren. Und was wir hier sehen, ist, dass die professionellen Investoren auch verstärkt nun ein Hard Landing erwarten, das, was wir bei der Zentralbankfolie gesehen hatten, und weniger ein Soft Landing. Also hier nähern sich die beiden Balken an, dunkelblau versus hellblau, hier nähern sie sich an. Und auf der rechten Seite, auch interessant, das ist dann im Vergleich zum Vormonat zu lesen, welche größten Risiken nun weiter gesehen werden. Das ist natürlich zum einen für die Kapitalmarktteilnehmer die Zentralbankpolitik, dass die Zentralbanken weiter hawkisch bleiben. Hat sich ein bisschen eingeschränkt, nun die Sorge um die geopolitische Entwicklung und auch verstärkt im Fokus die Sorge um die weitere globale wirtschaftliche Konjunkturentwicklung. Gerne auf die letzte Folie jetzt, denn hier haben wir, Sie kennen die Folie, zusammengetragen, was wir in unserer Anlageentscheidung aus diesem Gesamtbild nun machen oder bewerten, wie wir es bewerten. Es hat sich nicht sehr viel geändert, kann ich schon verraten. Wir sind nach wie vor vorsichtig angesichts der Themen, wie wir sie am Kapitalmarkt sehen, wie wir sie in der Geopolitik auch sehen und wahrnehmen. Und wenn man sich in den Assetklassen ein bisschen genauer ansieht, gab es auch wenig Veränderungen. Wir werden vorsichtiger, das vielleicht als größte Veränderung, deshalb der rote Pfeil nach unten, wir werden vorsichtiger im Anleihenbereich bei den Emerging Market Anleihen, und zwar in lokaler Währung. Ansonsten nach wie vor positiv US-Staatsanleihen, insgesamt auch für US-Investment Grade Unternehmensanleihen. Auf der Aktienseite sind wir nach wie vor vorsichtig. Wenn man ein Benchmark-Portfolio hatte, würde ich übersetzen, dass wir nach wie vor untergewichtet sind in Aktien, allerdings natürlich selektiv auch die Chancen nutzen wollen. Da sehen Sie ein Ist-Gleich oder ein Plus dahinter. Ich möchte hier gerne schließen und freue mich nun auf unsere Diskussion und auf Ihre Fragen.
Ganz herzlichen Dank, liebe Helene, für deine Einschätzung. Ja, es sind einige Fragen hier reingekommen. Ich versuche es ein Stück weit zu clustern nach Themen. Es wird hier auch auf die Dualität jetzt hingewiesen und gefragt, Europa, USA. Offensichtlich ist es ja so, dass die US-Wirtschaft deutlich resilienter zu sein scheint, auch wenn jetzt momentan sich schon Probleme andeuten, als die europäische. Also für den Investor eher über den Teich schauen als hier in heimischen Landen investieren? Fragezeichen.
Derzeit kann ich dem konform gehen, also taktisch durchaus ja, mit zu ja, bestätigen. Also die USA ist derzeit etwas resilienter. Ich habe es auch schon gesagt, die USA ist auch sehr stark vom heimischen Konsumenten abhängig. Der europäische Aktienmarkt oder europäische Unternehmen sind ja sehr, ja, sehr, sehr konjunkturorientiert, sehr zyklisch orientiert, sehr auf die Weltwirtschaft fokussiert. Das Gleiche gilt dann auch für die asiatischen Unternehmen. Das heißt also, hier hat die USA in so einem etwas unruhigeren Fahrwasser ja relativ gesehen etwas bessere Karten. Allerdings, und das sagen wir auch immer, muss man sich natürlich genau die Bewertung ansehen und sich genau ansehen, inwieweit eine höhere Bewertung damit auch ja, ein Investment noch rechtfertigt. Also hier sind wir sehr vorsichtig, was hochbewertete US-amerikanische Unternehmen anbelangt.
Helene, noch eine Frage zur Verschuldungssituation. Ich meine, Verschuldung ist generell für alle Staaten weltweit ein Riesenthema, insbesondere aber natürlich für die USA, wenn man die aktuellen Konjunkturpakete auch wieder anschaut oder das aktuelle Paket, was Präsident Biden schnüren will, wo er auf der einen Seite die Ukraine unterstützen will, aber auch Israel nochmal unterstützen will und vorbeugen will, dass es keinen Taiwan-Konflikt gibt. Man sieht ja auch schon, dass manche Staaten etwas vorsichtiger werden, wenn es darum geht, in US Treasuries zu investieren. Wie ist das einzuordnen? Baut sich da ein Riesenthema auf, das irgendwann nicht mehr zu behandeln ist, das irgendwann einmal richtig gefährlich werden kann für die Weltwirtschaft?
Also insgesamt ist das Thema Staatsverschuldung erstens ein relatives Thema, also inwieweit die Staaten im Vergleich zu allen anderen Staaten auch hier entwickeln. Insgesamt bin ich derzeit noch relativ entspannt, was das Thema Höhe der US-Staatsverschuldung anbelangt. Ja, es sind große Pakete auf den Weg gebracht, aber man darf nicht vergessen, gerade das Inflation Reduction Act, der auf den Weg gebracht wurde, hat deutlich Potenzial, auch die Wirtschaft anzukurbeln und auch hier wieder das Wirtschaftswachstum und damit auch die Fiskalhaushalte wieder zu stützen. Also hier ist es durchaus auch positiv zu bewerten, dass vielleicht sogar aus US-Sicht, USA-Sicht, zielgerichtet investiert wird. Insgesamt, was man natürlich auch bedenken mag, ist, dass die US-Staatsanleihen nach wie vor als sicherer Hafen gelten. Also jetzt mal erstmal unabhängig von der Staatsverschuldung. Also denn was wir schon immer sehen, ist gerade in Zeiten von geopolitischen Unsicherheiten, wenn wir hier, was wir nicht hoffen, aber wenn wir hier noch stärkere Risiken oder stärkere Verspannungen sehen werden, werden auch die US-Staatsanleihen oder auch wie Gold oder auch der Dollar auch hier wieder profitieren können.
Vielleicht auch nochmal, wenn man, ich habe sehr aufmerksam mit seinen Ausführungen zugehört und ich habe sehr oft den Begriff Eintrübung und Verschlechterung und so weiter gehört. Jetzt haben wir natürlich auch viele Investierende hier im Call. Wir selbst als Amundi, wir verwalten nahezu 2000 Milliarden Euro, sind Investor und investieren ja permanent. Wir können es uns gar nicht erlauben, an der Seitenlinie immer zu stehen. Wir sehen diese jüngsten Schwächen an den Kapitalmärkten. Viele fragen sich, ist es denn jetzt schon Zeit einzusteigen, selektiv vielleicht mal wieder reinzugehen, Qualität zu nehmen? Welche Chancen siehst du, welche Chancen sieht Amundi in der jetzigen Situation?
Also derzeit ist es so, dass Risiko, also das Investment in Risikoanlagen en gros noch zu verfrüht erscheint. Also natürlich sind wir investiert, natürlich sind wir in Aktien investiert, aber wenn ich das wieder ein Benchmark-Portfolio bemühen darf, sind wir in den Risikoassets derzeit untergewichtet, weil wir auch im Thema Risiko, Vergleich zur Performance-Erwartung einfach noch nicht ja, die Performance-Erwartung sehen, die man sich erhoffen könnte. So, das ist das eine. Also erste Antwort, es ist noch Vorsicht angesagt. Allerdings gibt es natürlich immer wieder Möglichkeiten, taktisch wieder Chancen einzusteigen. Was auf jeden Fall ein Punkt ist, dass wir positiv für die Duration sind, gerade bei den US-Staatsanleihen, aber wir werden auch positiver für die europäischen Staatsanleihen, gerade am kurzen Ende der Kurve. Dann sind wir nach wie vor positiv, wenn ich auf den Aktienmarkt gucke, für Qualitätsunternehmen. Das zahlt sich auf jeden Fall aus, gerade in Zeiten von höheren Zinsen, dass man auf Unternehmen setzt, die solide Bilanzen haben, die eindeutige Geschäftsmodelle haben, mit denen auch höhere Preise noch durchzusetzen sind beispielsweise. Was wir auch interessant finden, ist zum Beispiel japanischer Aktienmarkt, denn hier sehen wir rein auch von der grundsätzlichen Wachstumsentwicklung und Entwicklung des Landes auch wieder deutlich Aufholpotenzial. Ne? Wenn man auch nochmal die Positionierung sich anguckt im japanischen Aktienmarkt, da ist noch viel Aufholpotenzial und die japanischen Unternehmen verändern sich langsam. Also die Maßgabe, die man früher mal hatte, zu sagen, ja, die japanischen Corporate Governance Unternehmen ist schwierig, ja, das verändert sich nun und das sehen wir auch. Also es gibt durchaus Felder in den Risikoassets, wo wir sagen, da lohnt es sich allemal schon auch, sich zu positionieren und auch zu investieren.
Super, das ist doch nochmal ein positiver Abschluss deines Parts heute in unserem CIO-Call. Vielen Dank, Helene Windischbauer. Mal sehen, wie die Märkte sich weiterentwickeln. Danke dafür für deine Einschätzung. Jetzt möchte ich gleich überleiten zu unserer heutigen Gastspeakerin, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe, Anja Schulz, Bundestagsabgeordnete der FDP. Und sie spricht heute über die Rente und das Konzept, insbesondere der Aktienrente im Rahmen ihres Einsatzes für die kapitalgedeckte Altersvorsorge. Vielleicht eine kurze Vita. Anja Schulz zog 2021 in den Deutschen Bundestag ein, ist derzeit stellvertretende Landesvorsitzende der Freien Demokraten in Niedersachsen, Beisitzerin im Bundesvorstand und Mitglied im Finanzausschuss und im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Natürlich gab es auch ein Leben vor der politischen Karriere. Vor ihrer politischen Arbeit war sie nach einer Ausbildung zur Bankkauffrau selbstständig als Finanzberaterin tätig. Ich habe für mich gedacht, das ist jemand, der weiß, worüber er spricht. Herzlich willkommen, Frau Schulz, in diesem Call. Frau Schulz, vielleicht als Einleitung. Die gesetzliche Rentenversicherung muss bereits heute mit mehr als 100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt bezuschusst werden. Und das jedes Jahr. Also ich würde jetzt mal sagen, das hört sich nicht nach einer wirklich gesunden Entwicklung an. Was sind denn Ihre Ideen zu einer Stabilisierung und möglicherweise auch zu einer Entlastung des Systems? Bitte an Sie.
Ja, vielen Dank, Herr Bartstüber. Ja, tatsächlich habe ich vorab ein Leben gehabt und war in der Finanzberatung tätig. Ich hatte da auch meinen Schwerpunkt in der betrieblichen Altersvorsorge, im Allgemeinen der Vorsorge- und Kapitalanlage. Insofern freue ich mich, dass ich heute mit ganz vielen Finanzmarktexperten ja, diese Veranstaltung machen kann und Ihnen hoffentlich ja, neue Informationen geben kann, wie oder welche Herausforderungen wir beim Thema der Finanzbildung haben, beim Thema der Kapitalanlage im Allgemeinen und bei unserer Rentenversicherung. Wir haben es ja gerade gehört, wie die derzeitige Marktlage in etwa aussieht. Ich habe jetzt mal drei Punkte mitgebracht, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte. Ich würde tatsächlich den Punkt 2 an erste Stelle nehmen, den Sie jetzt auf der Folie nehmen, nämlich die fehlende Aktienkultur, die wir in Deutschland haben. In Zeiten anhaltender Inflation bieten Aktienanlagen mittel- bis langfristig wirklich die größte Aussicht auf Wertstabilität und das hilft auch bei der Altersvorsorge, aber das hilft auch im Allgemeinen beim Vermögensaufbau. Und da ist es sehr schade, dass wir in Deutschland, was die Vermögensbildung angeht, eher ein unbefriedigend bekommen würden, wenn nicht sogar ein ungenügend. Das sehen wir bei der Wohneigentumsquote, die in Deutschland, wenn wir uns Europa angucken, auf dem vorletzten Platz liegt. Das sehen wir bei dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Vermögen, wo wir auch nur im internationalen Mittelfeld liegen. Und das, obwohl die Sparanstrengungen in Deutschland sehr, sehr hoch sind. Also in kaum einem anderen Land wird mehr gespart als in Deutschland. Zumindest behaupten die Deutschen das. Allerdings wird das Ganze primär in Sichteinlagen angelegt, wenn man es dann als Anlage bezeichnen könnte. Das landet auf dem Tagesgeldkonto, das landet im Zweifel auf dem Sparbuch und das funktioniert langfristig natürlich nicht, um sich eine ja, signifikante oder sinnvolle Rendite in irgendeiner Form zu erwirtschaften. Zwar hat sich jetzt die Beteiligung an Aktien oder auch Fonds in den vergangenen Jahren besser entwickelt, vor allem was junge Menschen angeht. Ich glaube, die Pandemie hat da auch dazu beigetragen, dass sich junge Menschen mehr mit dem Thema beschäftigen. Sie haben sich vor allem mit dem Thema der Neobroker beschäftigt und auch da sehen wir, dass vor allem die Langfristigkeit, nämlich das langfristige Sparen in Fonds, im Fokus steht. Aber wir haben immer noch viele Teile innerhalb der Bevölkerung, die sich mit dem Thema der Kapitalbeteiligung überhaupt nicht auseinandersetzen. Und meine Befürchtung ist sogar, wenn wir jetzt wieder eine kleine Zinswende haben und auch auf dem Tagesgeldkonto beispielsweise die Zinsen wieder bei 3,5% liegen, dass es da wieder eine Rückläufigkeit geben kann. Weil die Deutschen da leider die Mentalität haben, was ich habe, das habe ich. Und die Kapitalanlage in Form von Fonds oder Aktien eher als Gefahr oder mögliches Risiko dann bewerten. Und da müssen wir einfach besser werden, um die Geldvermögen in Deutschland insgesamt zu erhöhen, um halt auch gleichzeitig natürlich die Unternehmen im Land zu stärken, wenn dort am Ende investiert wird. Und das haben wir in der Ampel beziehungsweise vor allem im FDP-geführten Finanzministerium jetzt mit verschiedenen Ansätzen geplant. Zum einen ist das an erster Stelle eine Finanzbildungsstrategie, wo wir uns damit beschäftigen wollen, dass die Menschen Ängste abbauen, Vorbehalte gegenüber Aktienanlagen verlieren. Der zweite Punkt ist das Generationenkapital, also das, was Sie jetzt hier als Aktienrente noch betiteln. Ich werde gleich mal darauf eingehen, was der Unterschied ist zwischen der Aktienrente und dem jetzt vorgezogenen Generationenkapital. Damit wollen wir unsere gesetzliche Rente stabilisieren. Und als Staat auch gleichzeitig als Vorbild agieren, indem wir sagen, Aktien sind kein Teufelszeug, sondern es ist sinnvoll, dort, vor allem wenn man langfristig was machen möchte, zu investieren. Und in der aktuellen Debatte haben wir im Bundestag gerade das Zukunftsfinanzierungsgesetz, wo es darum geht, den Standort Deutschland als Fondsstandort zu etablieren und einfach attraktiver zu machen für Investoren, für Unternehmen, für Start-ups, um hier Anreize zu haben, in Deutschland zu bleiben. Das schaffen wir beim Zukunftsfinanzierungsgesetz unter anderem mit der Mitarbeiterkapitalbeteiligung, also quasi die Brücke zwischen Kapital und Arbeit, um einfach auch die Angestellten dann in dem Bereich schon gleich mitzunehmen. Und insgesamt können wir auch mit der privaten Vorsorgereform, die auch in der Planung ist, die Aktienkultur in Deutschland stärken. Da gab es jetzt im Sommer einen Abschlussbericht zu einer Fokusgruppe, die sich damit beschäftigt hat, wie können wir das Thema der privaten Vorsorge noch mehr in den Fokus nehmen, weil wir leider wissen, dass die gesetzliche Rente in den seltensten Fällen ausreichend ist, um den Lebensstandard, den man aus dem Erwerbsleben kennt, in irgendeiner Form zu halten. Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Beim Thema der finanziellen Bildung ist es, glaube ich, essentiell, dass wir erstmal einen Grundstein legen. Viele junge Leute wünschen sich das auch, dass sie vor allem in der Schule dieses Thema unterrichtet bekommen. Und da sollten wir uns eigentlich riesig darüber freuen, wenn Schüler sagen, das ist ein Fach, was mich interessiert, es wird aber leider nicht angeboten. Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, wo es die Fächer gab, wo ich eher dachte, brauche ich jetzt heute nicht, bringt mich im Leben nicht weiter. Das ist bei diesem Thema ganz anders. Das ist sehr traurig, dass das bisher erst sehr stiefmütterlich behandelt wurde, denn wissenschaftliche Studien belegen das eindeutig, dass ein gutes oder hohes Finanzwissen dazu führt, dass sich Menschen eingehender und intensiver mit ihrer Altersvorsorge beschäftigen, dass sie eher am Aktienmarkt sich beteiligen und dass sie dadurch natürlich insgesamt im Laufe des Lebens auch ein bedeutend höheres Vermögen dann aufbauen können. Also anders gesagt, ökonomische Bildung macht finanziell unabhängig und gibt die Möglichkeit, sich dann am Ende auch materielle Wünsche zu erfüllen und reduziert die Gefahr von Altersarmut. Leistet insofern also einen entscheidenden Beitrag für das individuelle Wohlergehen und das hat natürlich auch auf die gesamte Gesellschaft dann sehr große Auswirkungen. Es ist so, dass bei dieser Finanzbildungsstrategie eine Zusammenarbeit zwischen dem Finanzministerium und dem Ministerium für Bildung und Forschung besteht. Und da geht es primär darum, bessere Möglichkeiten zu finden, dass auch gute Entscheidungen getroffen zu werden. Da ist nicht nur die Schule relevant, sondern im Laufe des Lebens gibt es sogenannte Teachable Moments. Das heißt also, wenn ich davor stehe, meine erste Arbeit zu beginnen oder wenn ich ein Haus erwerben möchte, dann sind das so Momente, wo man sich oft mit bestimmten Themen das erste Mal beschäftigt. Und auch dafür soll es Möglichkeiten geben, das Ganze dann am Ende umzusetzen. Wir werden also mit der Finanzbildungsstrategie auch eine zentrale Bildungsplattform zur Verfügung stellen, sodass man zu diesen verschiedenen Themen die Möglichkeit hat, sich zu informieren. Wer kann mir da Hilfe geben? Wer kann mich da weiterbilden? Das Thema soll dann insgesamt gestärkt werden und innerhalb der Bevölkerung besser verankert werden, sodass Vorbehalte abgebaut werden. Das ist, glaube ich, erstmal Grundvoraussetzung, bevor wir uns dann auch mit dem Thema der Altersvorsorge beschäftigen. Das gilt sowohl für die gesetzliche als auch für die private und betriebliche Vorsorge. Denn ein gewisses Grundwissen sollte vorhanden sein, weil es ja in den letzten Monaten vielleicht, als das Generationenkapital medial schon präsent war, in Teilen auch Aussagen gefallen sind wie der Staat verzockt die Rente und so weiter und so fort. Das sind halt Überschriften, die wir zwar lesen werden, die Menschen aber besser bewerten müssten. Also sie müssen lernen, damit umzugehen, was heißt das eigentlich und wie funktioniert das. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne einmal erklären, wie das Generationenkapital aufgebaut sein wird. Wir haben das Problem, was eben schon angesprochen wurde von Herrn Bartschüber. Wir haben aktuell 117 Milliarden in den derzeitigen Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 nur für die gesetzliche Rente eingestellt. Und zwar ist das nur ein Zuschuss. Wir haben einen Gesamthaushalt von knapp 443 Milliarden. Das heißt, ein Viertel des Bundeshaushaltes wird genutzt, um die gesetzliche Rente zu stabilisieren. Trotz der Beiträge, weil das Ganze umlagefinanziert ist. Da haben wir den demografischen Wandel, der uns da in Schwierigkeiten bringt. In Schwierigkeiten insofern, dass ursprünglich, als das System mal eingeführt wurde, wir in der Umlage einen Rentner hatten und knapp 6 Beitragszahler. Inzwischen haben wir da eine Quote von einem Rentner und 1,8 Beitragszahlern. Das heißt also, da stoßen wir schon an unsere Grenzen und die Rente wird deutlich länger bezogen. Ich nehme da als Beispiel immer sehr gerne meine Oma, die sprengt das System komplett. Die ist nämlich 97 und in der Vergangenheit, als das System eingeführt wurde, in den 60ern ungefähr, hatten wir so eine durchschnittliche Rentenbezugsdauer von 10 Jahren. Inzwischen sind das knapp 20 Jahre. Auch das führt natürlich dazu, dass das System aufgrund der Demografie an seine Grenzen stößt. Wenn wir nichts ändern würden an dem System, so wie es jetzt besteht, würde zum einen der Beitragssatz, der derzeit bei 18,6% liegt und hälftig von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gezahlt wird, bei knapp 23% in den 60ern und in den 40ern ungefähr bei 22% liegen. Da muss man dann aber natürlich alle Arbeitnehmer insofern begeistern, dass sie bereit sind, von ihrem Bruttoeinkommen noch mehr abzuführen. Wir haben ja nicht nur in der gesetzlichen Rente ein Problem mit steigenden Beiträgen, sondern haben das auch noch in den weiteren Sozialversicherungen wie der Krankenversicherung, der Pflegeversicherung und so weiter. Es ist also im Gesamtbild der Sozialversicherungsbeiträge in dem Moment dann zu betrachten. So, das belastet nicht nur die Arbeitnehmer, sondern am Ende auch die Arbeitgeber. Und viel wichtiger ist auch noch, dass gerade die junge Generation bzw. diejenigen, die aktuell einzahlen in das Rentensystem, doppelt zur Kasse gebeten werden. Und zwar zum einen mit ihren Sozialversicherungsbeiträgen und zum anderen auch noch über Steuern. So, und diese Steuermittel fehlen halt an anderen wichtigen Stellen. Sie wissen, wo wir alles Baustellen haben in diesem Land. Wir müssen mehr in die Bildung investieren, wir müssen mehr in die Infrastruktur investieren, sei es Straßen, Schiene und so weiter. Das sind alles Herausforderungen, vor denen wir stehen und wo uns die derzeitige Situation mit der gesetzlichen Rente in keiner Form hilfreich ist, weil der Spielraum für den Haushalt enorm eingeschränkt wird, wenn einfach ein Viertel bzw. noch mehr an die Rentenversicherung geht. Wenn wir nichts ändern würden und wir die doppelte Haltelinie aufrechterhalten würden, hätte das zur Folge, dass wir in den 60ern knapp 60% des Bundeshaushaltes nutzen und diese Steuermittel in die Rentenversicherung fließen lassen. Und das ist wirklich absurd, das können wir uns in keinster Form leisten und deswegen ist die Idee, dass wir das Generationenkapital einführen. Wie unterscheidet sich das Generationenkapital jetzt von der Aktienrente? Das ursprüngliche Konzept der Aktienrente von der FDP nach schwedischem Vorbild hatte die Idee, wie der Name schon sagt, nach schwedischem Vorbild, die Prämienrente in etwa abzubilden, wie sie die Schweden Anfang der 90er eingeführt haben. Bei den Schweden ist es so, dass auch ein prozentualer Beitrag vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer gezahlt wird. Allerdings nicht nur in die Umlage, sondern ein Teil, derzeit sind 2,5% des Bruttoeinkommens, in einen Fonds gezahlt werden. Bisher war es in Schweden so, dass man individuell sich zertifizierte, also ähnlich wie bei der Riester-Rente, zertifizierte Fonds aussuchen konnte und dort sein Geld einzahlen konnte oder aber direkt in den sogenannten AP7, also den Standardfonds von staatlicher Seite. Das war in der Anfangszeit wurde es sehr aktiv genutzt, dass die Sparer sich verschiedene Fonds ausgesucht haben. Inzwischen ist es aber aufgrund der Einfachheit sehr wahrscheinlich und vor allem auch der guten Performance des AP7 so, dass sich knapp 99% der Schweden dann für den AP7 entscheiden. Der hat nämlich, wenn wir uns die letzten 20 Jahre mal angucken, im Durchschnitt mit 11,6% pro Jahr performt. Also es ist eine sehr gute Entwicklung da in dem Bereich und entsprechend auch für die Schweden eins der attraktivsten Mechanismen, wo sie sich auch nicht weiter kümmern müssen, was ein Automatismus dann ist. Und das haben wir uns jetzt zu eigen gemacht beim Generationenkapital. Bei der schwedischen Rente ist es so, dass jeder individuelle Beitragsanwartschaften für sich dann generiert. Das ist beim Konzept der Generationenrente nicht so. Wir halten es zwar nach wie vor für sinnvoll und unsere Idee ist es, dass man individuelle Anwartschaften sich erwirbt. Allerdings haben wir leider keine 51%, sondern haben eine Koalition mit zwei weiteren Partnern und haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir ein Generationenkapital insofern einführen, dass es einen Fonds gibt, der nicht aus Beiträgen gespeist wird, sondern in erster Linie aus Steuermitteln beziehungsweise aus Krediten, die der Bund an eine staatliche Stiftung übergibt. Das soll eine öffentliche rechtliche Stiftung geben. Im ersten Jahr sollen dort 10 Milliarden einfließen, im zweiten Jahr 12. Und das Ganze soll dann jährlich bis Ende der 2030er um 3% gesteigert werden. Und zusätzlich sollen bis 2028 noch Bundesmittel, also beispielsweise staatliche Beteiligungen, die der Bund hat, in Höhe von 15 Milliarden, diesem Fonds zugeführt werden. Und dieser Fonds soll verwaltet werden vom Kenfo, also von der Expertise, die dort genutzt wird. Das ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Der hat in 2021 eine Rendite gehabt von knapp 10,4, verwaltet derzeit knapp 24 Milliarden. Und die Expertise dort soll auch für das Generationenkapital, also für die Stiftung Generationenkapital, dann genutzt werden. Ganz wichtig ist, dass das Ganze natürlich als Stiftung angespart wird, einfach um dieses Kapital, was dort entsteht, auch zugerissen, wenn sich mal politische Mehrheiten ändern, dem Ganzen dann einfach eine Sicherheit zu geben, dass es nicht für anderweitige Dinge in irgendeiner Form genutzt werden kann. Das ist die Idee dahinter. Und natürlich ist es so, wenn Kredite zugeführt werden, dass wir immer nur den Spread, also die Differenz des Kreditzinses zur Performance dann abdecken können, dass das dann die Rendite ist. Die Zielsetzung aus dem Generationenkapital ist es in erster Linie allerdings nicht, deutlich höhere Renten später auszuzahlen, sondern die Zielsetzung ist es, den Beitragssatz ab Ende der 30er, wenn dann auch alle Babyboomer in den Ruhestand gegangen sind, stabil zu halten. Das ist das, was dort als Zielsetzung adressiert ist. Und deswegen wollen wir auch vor allem das Thema der betrieblichen Altersvorsorge mehr in den Fokus nehmen. Wir haben in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern, wo die Ersatzquote im Verhältnis zum Gesamteinkommen deutlich höher ist als in Deutschland, leider eine nicht so ausgeprägte betriebliche Altersvorsorge. Wir haben knapp 53% der Arbeitnehmer nutzen oder haben eine betriebliche Altersvorsorge. Da kann also von einer Flächendeckung leider noch gar keine Rede sein. Und ich glaube, in der jetzigen Zeit kann das eine sehr gute Chance sein, wenn wir dort gesetzliche Bedingungen verbessern, gerade auch was Haftungskriterien für Arbeitgeber angeht, weil für Arbeitgeber das Thema auch immer attraktiver wird, weil das natürlich ein Instrument ist, um Fachkräfte in den aktuellen Zeiten für sich, fürs Unternehmen am Ende zu gewinnen. Wir haben ja mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz schon ein Hindernis in Angriff genommen, nämlich die Möglichkeit, eine reine Beitragszusage anzubieten. Das gilt allerdings derzeit nur für tarifgebundene Unternehmen. So, wir wissen allerdings, dass die Mehrheit der Unternehmen in diesem Land nicht tarifgebunden ist und dass dieses Angebot der betrieblichen Altersvorsorge dann vor allem von der Betriebsgröße abhängt. Also wir haben 88, wenn wir uns mal angucken, ab 1000 Mitarbeitern haben knapp 88% eine betriebliche Altersvorsorge und bei kleinen und mittelständischen Unternehmen sind es 30%. Aber wenn wir uns wirklich ganz Kleinstbetriebe angucken, dann wird es noch weniger. Das ist halt ein Riesenproblem, weil das ein gut großer Hebel sein kann, wenn wir uns andere Länder angucken, um Verbesserungen dort in Angriff zu nehmen. Wir setzen uns als FDP deswegen weiterhin dafür ein, dass das sogenannte Sozialpartnermodell, auch wenn der Name vielleicht was anderes impliziert, und so ist es ja aktuell auch für nicht tarifgebundene Unternehmen eine Option sein kann, dass sie beispielsweise nur im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge sich dann diesen Modellen anschließen können als Arbeitgeber. Einfach auch, weil der administrative Aufwand für viele Arbeitgeber einfach zu hoch ist, wenn man sich vorstellt, dass es ein kleiner Betrieb ist, ein kleiner Handwerksbetrieb, vielleicht mit 5, 6 Mitarbeitern, dann ist es schon für den Arbeitgeber eine Herausforderung und auch eine gewisse Zumutung, wenn er sich dann noch um das Thema der betrieblichen Altersvorsorge eigenständig komplett kümmern muss. Deswegen wollen wir auch dort Verbesserungen schaffen. Und wir werden auch auf jeden Fall im Bereich der privaten Vorsorge, nachdem wir oder flankierend mit dem Thema der Vermögensbildung auch die Möglichkeit bieten, dort in der Zukunft andere Anlagen zu tätigen. Wir haben ja Produkte wie die Riester-Rente beispielsweise, die viele Menschen genutzt haben. Es gibt knapp 16 Millionen Verträge. Allerdings haben wir bei der Riester-Rente das Problem der 100%igen Bruttobeitragsgarantie, was in den letzten Jahren bei niedrigen Zinsen dann am Ende dazu geführt hat, dass die Rendite mitunter sehr überschaubar und bescheiden war. Und da ist einfach ein Learning aus der Fokusgruppe, aus dem Ergebnis der Fokusgruppe, dass wir mehr Kapitalanlage möchten, dass wir mehr weniger Garantien möchten und mehr Möglichkeiten, das Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Und die Fokusgruppe, da freue ich mich auch sehr drüber, dass die alle Handlungsbedarf in dem Bereich gesehen haben, dass die private Vorsorge jetzt mehr ins Rampenlicht kommt und dass sie sich für ein förderfähiges Altersvorsorgedepot ausgesprochen haben. Also die Option für Sparer, künftig in geeignete Aktien, Fonds, ETFs zu investieren und dadurch auch eine attraktivere Form der Altersvorsorge dann zu bieten, mit besseren Renditechancen. Es muss nicht zwingend ein Versicherungsmantel darum sein, es sollen beide Optionen vorhanden sein, mit oder ohne Versicherungsmantel, sodass einfach viel individueller die Chancen-Risikoneigung des Einzelnen in dem Bereich im Fokus steht und betrachtet wird und die private Vorsorge dann auch künftig besser gefördert wird. Da ist uns auch ganz wichtig gewesen, das ist tatsächlich auch in dem Ergebnis der Fokusgruppe adressiert worden, dass die Förderung auch auf Selbstständige, auf den Kreis der Selbstständigen erweitert wird. Warum? Gerade in den jetzigen Zeiten ist es so, dass Erwerbsbiografien sehr stark vom Wandel geprägt sind, dass es oft so ist, dass man vielleicht nach dem Studium oder nach der Ausbildung erstmal in eine abhängige Beschäftigung geht, danach dann selbstständig wird und vielleicht sogar wieder zurückgeht in eine abhängige Beschäftigung. Und da hatten wir derzeit die Herausforderung, dass es verschiedene beförderte Möglichkeiten gibt, die dann im Zweifel aber gewechselt werden mussten. Und das sollte in der Zukunft über eine Option dann möglich sein, sodass es auch einfacher und verständlicher für den Einzelnen ist, Förderung zu beantragen und zu bekommen. Das sind die Ideen, die dort in dem Bereich im Raum stehen. Das ist jetzt so, dass das Bundesfinanzministerium beginnen wird, einen konkreten Reformvorschlag zu machen. Ich rechne damit, dass vorab erst einmal Eckpunkte vorgelegt werden und dann am Ende dabei die Empfehlungen der Fokusgruppe auch berücksichtigt werden, sodass es dann im Laufe des nächsten Jahres da zu einer gesetzgeberischen Änderung dann auch kommt und wir das Ganze dann innerhalb des Parlaments beraten werden. Das sind so die Ideen, die dort im Raum stehen. Und das wäre es erstmal von meiner Seite, was wir ändern müssen. Und ich bin jetzt offen für Ihre Fragen.
Wunderbar, Frau Schulz, ganz herzlichen Dank für diese Ausführung, insbesondere zum Generationenkapital, das sich doch etwas unterscheidet zur Aktienrente. Wir haben hier ein paar Fragen, die ich Ihnen gerne einfach weiterreichen möchte, mit der Bitte um vielleicht kurze Antworten, weil da können wir nämlich umso mehr besprechen. Es gibt den einen oder anderen, der sich fragt, warum die Konzepte zur Rente so kompliziert sein müssen und warum nicht einfach Depots, die für die Altersvorsorge von den Kunden vorgehalten werden, wo ja schon versteuertes Kapital eingebracht wird, nicht einfach steuerfrei gestellt wird. Dass man sagt, okay, wenn es wirklich für die Rente ist, dann werden die Gewinne nicht mehr besteuert. Warum nicht so ein einfaches Konzept?
Also das wird ja mit dem Konzept der privaten Vorsorge passieren, dass es ein Depot künftig geben soll, was ausschließlich für die Altersvorsorge genutzt wird. Wir haben aber ansonsten natürlich die Herausforderung, wenn jetzt jemand schon ein bestehendes Depot hat, dass es da auch signifikante Einkommensunterschiede geben kann. Es soll ja staatlich gefördert sein, dieses Depot, also ähnlich wie es bei der Riester-Rente der Fall ist. Und von daher muss es da schon gewisse Grenzen geben, weil sonst natürlich je nach Vermögenskonstellation, die vorher da ist, deutliche Bevorteilung bei dem einen oder anderen dann entstehen kann. Mhm. Und da soll es halt einfach, es soll weiterhin die ganz normalen Depots geben, die man für sich nutzt zum Sparen, aber explizit auch ein Altersvorsorgedepot, was staatlich gefördert ist, wo man innerhalb des Depots selbstverständlich im Laufe der Zeit ganz normal umschichten kann, wo es aber nicht die Option gibt, und die habe ich ja bei einem normalen Depot, jederzeit auch was rauszunehmen. Das darf natürlich nicht passieren in dem Moment, wo es gefördert ist, weil die Zielsetzung ja ist, dass ja gespart wird und auch wirklich für die Altersversorgung und das Geld nicht vorher in irgendeiner Form ausgezahlt wird.
Sie haben vorher gesagt, dass in den Generationen, in das Generationenkapital auch Geld eingebracht wird. Hier ist eine Frage, ob das ausschließlich neben dem, was der Bund einbringt, am Kapitalmarkt, also in Aktien investiert werden soll oder ob auch andere Anlagen in Aussicht gestellt werden.
Na, das soll vielfältig, vielschichtig. Also es sollen nicht nur Aktien sein, das können auch Anleihen sein, das können verschiedene Optionen sein. Uns ist wichtig, und da werde ich auch auf jeden Fall in der parlamentarischen Beratung dann darauf achten, dass die Assets, in die angelegt werden kann, nicht zu eng gefasst werden. Und zwar einfach deswegen, weil sich Zeiten ändern können. Also als Beispiel, wenn es jetzt um das Thema Nachhaltigkeit geht, hätten wir vielleicht vor einigen Monaten noch nicht gedacht, dass das Thema der Rüstungsindustrie mal wieder einen Nachhaltigkeitsaspekt innehat. Vor dem Hintergrund, es wird mit Sicherheit Ausschlüsse geben, in die nicht investiert werden darf, was ich auch völlig richtig und als richtig erachte. Aber ansonsten soll es frei entschieden werden können. Das machen ja auch nicht die Politiker, sondern es wird über die Expertise des Kenfos dann gemacht. Das halte ich auch für ganz wichtig, dass wir uns als Parlamentarier da mal schön raushalten, weil dann hat jeder Ideen, wo Geld angelegt werden sollte, und ich glaube, unsere sind nicht immer die besten.
Das haben Sie schön gesagt. Vielen Dank, Frau Schulz. Ich muss leider auf die Uhr schauen. Wir haben kurz vor 2. Ganz herzlichen Dank für die Ausführung. Ich möchte Ihnen explizit auch nochmal zustimmen, wenn es um das Thema Finanzbildungsstrategie geht und finanzielle Bildung. Da ist einiges noch zu tun. Ich bin selber Papa von 2 Kindern. Da kann man wirklich noch ein bisschen was nachlegen. Ich meine, wir haben eine aktuelle Werbekampagne gestern gestartet, die insbesondere junge Anleger adressiert und die Themen, die Jungen interessieren, bei der Geldanlage nochmal adressieren. Also das ist ein Bereich, wo man viel tun muss. Aber vielen Dank an der Stelle nochmal für Ihre Ausführungen, Frau Schulz. Ich verweise auf Ihre Bundestags-Internetseite, wo Sie auch immer über den aktuellen Stand der Diskussionen Auskunft geben. Das ist eine sehr, sehr gute Auskunftsquelle. Also an der Stelle danke an Sie. Ja, meine sehr verehrten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses heutigen Amundi Marktupdate-Calls am 26. Oktober. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse. Die Stunde ist leider schon wieder vorbei, aber wir werden Sie auch weiterhin im Rahmen unserer CIO-Update-Calls mit allen wichtigen Informationen versorgen. Schauen Sie auch gerne mal bei unserer Infoplattform Amundi Institute vorbei. Dort veröffentlichen viele unserer Amundi-Experten Markteinschätzungen, sehr, sehr interessant zu lesen. Oder auch unser auf Sie zugeschnittenes Unterstützungsangebot mit weiteren CRO-Calls und Produktupdates. Sie sehen es hier am Bildschirm, können sich ganz leicht anmelden. Auch zum nächsten CIO-Update-Call, der am Donnerstag, den 9. November, wieder wie gewohnt um 13 Uhr stattfinden wird. An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Helene Windischbauer und nochmals Dank an Anja Schulz für die Ausführungen. Mein Name ist Peter Bartschüber und im Namen von Amundi Asset Management wünsche ich Ihnen jetzt allen einen schönen Tag und freue mich auf ein gesundes und friedliches Wiederhören am 9. November. Ganz herzlichen Dank, auf Wiederschauen und Servus.